Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ein Scheindurchbruch. An der UNO-Klimakonferenz in Doha einigen sich die Staaten auf eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Viel bringen wird's kaum. Der Scheinfriede. In Nordirland kommt es plötzlich wieder zu Gewaltausbrüchen. Der Auslöser ist eine Lappalie, das darunterliegende Problem ist es nicht. Und Lappalien dominieren den Wahlkampf in Rumänien. Ein bisschen Gedudel, substanzieller werden rumänische Parlamentskandidaten kaum. Echo der Zeit am Mikrofon, Roman Fillinger. Am UNO-Klimagipfel in Doha haben sich die 194 vertretenen Staaten nach langen und zähen Verhandlungen auf eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls bis 2020 geeinigt. Zu welchen Bedingungen, habe ich Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler in Doha gefragt.
Ja, das sind die Bedingungen, die man eigentlich schon kannte im Vorfeld, schon seit 2-3 Jahren diskutiert oder verhandelt man über dieses Kyoto-Protokoll. Es sind die Bedingungen, dass man jetzt eine 8-jährige Verlängerung angesetzt hat von 2013, das fängt also gleich am 1. Januar dann an, bis 2020 wird das dauern.
Diese Einigung vorangegangen ist ein langes Seilziehen. Wer hat sich am Ende durchgesetzt?
Ja, da kann man sagen, dass sich ganz klar die Industrieländer durchgesetzt haben, die Teil dieses Kyoto-Protokolls sind, die also sich verpflichten, Einsparungen zu machen. Sie gehen nämlich jetzt wirklich minimale Einsparungen ein. Das sind 20% in diesen 8 Jahren auf der Basis von 1990. Und da war die Forderung von den Entwicklungsländern, dass diese Einsparungen viel, viel höher sind. Es waren dann auch immer 30% Reduktion eigentlich im Gespräch. Man hat gesagt, wenn andere Länder da auch noch mitmachen, würde man das tun. Das hat die EU gesagt, das hat auch die Schweiz gesagt. Das hat man jetzt nicht getan. Man ist hier hart geblieben, kann sagen, ist da wirklich der Sieger. Auf der anderen Seite muss man sagen, eigentlich haben die Entwicklungsländer recht mit ihrer Forderung, denn die Wissenschaft sagt ganz klar, diese 20% sind zu wenig. Und man muss das Ganze jetzt auch noch sehen vor dem Hintergrund, dass diese Einigung vorderhand noch etwas wackelig ist, weil Russland mit einem Punkt in diesen ganzen Verhandlungen bis zum Schluss nicht einverstanden war, jetzt auch noch einen Einspruch eingelegt hat. Aber das sieht so aus, als könne man das irgendwie gütlich einigen noch.
Aus Doha, Thomas Häusler. Was die Verlängerung des Kyoto-Protokolls für den Klimaschutz heißt, besprechen wir hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Die Führung des ägyptischen Militärs hat angesichts der andauernden gewalttätigen Proteste zum Dialog aufgerufen. In einer offiziellen Mitteilung der Streitkräfte heißt es, ein Dialog sei der einzige Weg, um eine Einigung zwischen den verschiedenen Interessensgruppen zu erreichen. Wenn diese Einigung nicht gelinge, könnte das Land in einen dunklen Tunnel mit katastrophalen Folgen geraten. Eine derartige Entwicklung könne das Militär nicht zulassen, hieß es in der am Fernsehen verlesenen Erklärung. Laut der staatlichen Zeitung Al-Ahram sollen dem Militär schon bald polizeiliche Aufgaben übertragen werden. Dazu gehöre auch die Kompetenz, Leute festzunehmen. Der bis jetzt im Exil lebende Chef der im Gazastreifen regierenden Hamas hat erklärt, seine Organisation werde Israel auf keinen Fall anerkennen. Khaled Meshaal sagte in Gazastadt, die Hamas halte an ihrer Forderung fest, wonach den Palästinensern das gesamte Territorium Israels zustehe. Zudem werde die Hamas versuchen, in Israel inhaftierte Mitglieder zu befreien. Er deutete an, Hamas-Aktivisten könnten israelische Soldaten entführen. Die Israelis sollten erst wieder freikommen, wenn Israel seinerseits Hamas-Gefangene freilasse. Auf der Mittelmeerinsel Korsika sind erneut mehrere Anschläge auf Ferienhäuser verübt worden. Gemäß Angaben der Behörden explodierten in mindestens 17 unbewohnten Ferienhäusern Bomben. Laut französischen Medien hat es auf der Insel noch weitere Anschläge gegeben. Die Hintergründe der neuen Gewaltwelle sind noch unklar. In Alicante hat die spanische Polizei 19 Knaben entdeckt, die für die Herstellung von Kinderpornografie missbraucht wurden. Laut den Behörden sind die Knaben zwischen 11 und 16 Jahre alt. Sie stammen aus Deutschland, Rumänien und der Ukraine. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen hat die Polizei in mehreren spanischen Städten 28 Personen festgenommen. Der Kinderpornografiering habe seine Aufnahmen von den Kindern über das Internet in 94 Ländern verkauft. Die Ursache für den Brechdurchfall von Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf einem Rheinschiff war das Norovirus. Das sagte ein Sprecher der deutschen Stadt Wiesbaden, wo das Kreuzfahrtschiff angelegt hatte. Noroviren sind sehr ansteckend und können sich in Menschengruppen schnell ausbreiten. In der vergangenen Nacht waren fast 70 Menschen an schwerem Brechdurchfall erkrankt. Die Behörden hatten das Schiff unter Quarantäne gestellt. Insgesamt befanden sich rund 190 Menschen auf dem Hotelschiff. An der Unihockey-WM haben die Schweizer die Finalqualifikation verpasst, allerdings nur knapp. Uli Reist.
Die Schweizer verlieren gegen den amtierenden Weltmeister Finnland 3-4 nach Verlängerung. Nach zwei Dritteln hatte das Schweizer Team noch 3-1 geführt. Zum Ski: Fabienne Sutter fuhr als beste Schweizerin im Super-G in St. Moritz auf Platz 4. Der Sieg ging einmal mehr an die Amerikanerin Lindsay Vonn. Es ist ihr insgesamt 20. Sieg im Super-G. Der Slowenin Tina Maase und der Amerikanerin Giulia Mancuso blieben die Ehrenplätze. Zweitbeste Schweizerin ist Dominique Gysin auf Platz 11. Lara Gut, der im Super-G am meisten zugetraut worden war, schied aus. Eigentlich hätten an diesem Wochenende die Achtelfinals im Schweizer Fussballcup gespielt werden sollen. Wegen des schlechten Wetters wurden heute aber die Partien Wohlen gegen Thun und Kriens gegen Sion abgesagt. Bereits gespielt hat Brühl St. Gallen gegen Lausanne. Der Super League-Vertreter setzte sich durch. Lausanne gewann 3-1.
Der Wintereinbruch vom Freitag hat der alten Nordseite große Schneemengen gebracht. So viel laut SF Meteo im Durchschnitt bis zu 30 cm Schnee. Für die nächsten Tage sehen die Meteorologen noch weitere Schneefälle voraus, die vor allem an den Voralpen und im Osten ergiebig ausfallen könnten. Viele Autofahrer kamen wegen den winterlichen Verhältnissen in Schwierigkeiten. Im Kanton Bern hat die Kantonspolizei fast 80 Verkehrsunfälle registriert, im Kanton Zürich waren es mehr als 30. Und damit zur Wetterprognose. In der Nacht wird es kalt mit bis zu minus 11 Grad. Morgen gibt es zunächst kurze sonnige Abschnitte, später schneit es. In den Bergen und im Süden ist es zeitweise sonnig. Die Höchsttemperaturen tagsüber im Norden um 0, im Süden bei 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Viel Aufwand für ein dürftiges Ergebnis. Wir sprechen über die Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Viel Aufruhr um einen Fetzen Stoff. Wir sprechen über die jüngste Welle der Gewalt in Nordirland. Viel Lob für eine Ungeliebte. Die Schweizer Abgeltungssteuer ist besser als ihr Ruf und besser als der automatische Informationsaustausch, sagt eine britische Studie. Und wir verdienen bessere Politiker. Das sagen fast alle in unserer Reportage aus Bukarest. Echo der Zeit. Zwei Wochen lang dauerte das Seilziehen an der UNO-Klimakonferenz in Doha. Bis im letzten Moment wurde geschachert um Emissionsmengen, um Klimaziele und um Geld. Heute hat man sich nun auf eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls geeinigt. Ich habe Thomas Häusler in Doha kurz vor der Sendung gefragt, was ist mit dieser Einigung erreicht?
Ja, man muss es ganz eindeutig sagen, für die Umwelt, fürs Klima ist nicht viel erreicht. Es ist ganz eindeutig zu wenig, was jetzt in dem Kyoto-Protokoll festgeschrieben ist, dass diese Industrieländer, die wenigen, die da jetzt noch mittun, bis 2020 20% an CO2-Emissionen einsparen wollen. Es ist zu wenig, sagt die Wissenschaft, es ist zu wenig, sagen die Entwicklungsländer, zu Recht eben auch, und es sagen sogar die Industrieländer, es ist zu wenig, aber es war einfach niemand bereit, da jetzt mehr zu leisten. Und deswegen muss man sagen, es ist wirklich ein Minimalkompromiss.
Und bringt dieser Minimalkompromiss gar nichts oder ist es doch zumindest eine Fortschreibung oder lässt er doch zumindest den Weg offen?
Ja, die Wissenschaft sagt, er lässt immerhin den Weg offen, und wenn man danach dann wirklich ganz, ganz schnell anfängt, ganz massiv CO2 einzusparen, und dann zwar eben die ganze Welt und nicht nur diese 15% der globalen Emissionen, die jetzt in diesen Kyoto-Protokoll eingebunden sind, dann könnte man dieses berühmte 2-Grad-Ziel noch erreichen. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist jetzt schon zu spät. Also es ist wirklich auf der Kippe, denke ich. Und es ist wirklich so, dass man jetzt einfach mal bis 2020 das so festschreibt und damit sich auf einen Pfad begibt, der gefährlich ist, kann man sagen. Immerhin hat es im Kyoto-Protokoll eine Klausel, die die Länder quasi einlädt, in 2 Jahren oder so, sich zu überlegen, ob sie nicht doch noch etwas mehr einsparen wollen, aber ob das dann jemand so freiwillig tut, das ist offen.
Ob es 2020 zu einem neuen globalen Klimaabkommen kommt, das ist also weiterhin sehr offen. Was sind denn da die wichtigsten Knackpunkte?
Ja, da geht es ganz einfach darum, dass diese Länder, die jetzt eben beim Kyoto-Protokoll nicht dabei sind, das ist vor allem zum Beispiel das schnell wachsende China, das mittlerweile am allermeisten CO2 ausstößt, da ist aber auch die USA nicht dabei, da ist zum Beispiel Indien nicht dabei, Brasilien, alle diese großen Länder, die meistens ein großes Wachstum haben, die da in diesen Vertrag hineinzubringen, das wird ganz, ganz schwierig werden. Das ist sicher einfach der ganz wichtige, zentrale Punkt. Und es hat sich auch hier gezeigt in Doha, dass die sich mit Händen und Füßen wehren, da wirklich eingebunden zu werden. Und ich muss sagen, bis die Tinte unter diesem Vertrag nicht trocken ist, glaube ich nicht daran.
Washington gehört zu den großen Bremsern. Sie haben es angesprochen. Ist denn jetzt, da Präsident Obama keinen Wahlkampf mehr führen muss, ein Umdenken zu erkennen?
Davon war hier in Doha wenig zu spüren, also einen Obama-Effekt hat man nicht gesehen. Das hat man zum Beispiel auch bei einer weiteren großen Frage gesehen, da geht es um viel, viel Geld. Die reichen Länder haben ja den Entwicklungsländern bis ab dem Jahr 2020 100 Milliarden Dollar pro Jahr versprochen. Als Hilfe, damit die selber dann CO2 einsparen können, damit die sich an den Klimawandel anpassen können. Das hat man schon in Kopenhagen 2009 versprochen, jetzt immer wieder quasi bekräftigt. Und nun haben die Entwicklungsländer eigentlich erwartet, dass man jetzt aufzeigt, wie man dieses Geld überhaupt zusammenbekommt, wie man diese Summe auftreiben kann. Und da ist eigentlich hier gar nichts geboten worden. Und da hat man gehört auf den Gängen, dass die USA da zu den starken Bremsern gehört hat. Die haben da immer wieder das Tempo runtergedrückt.
Umweltverbände wie Greenpeace haben Doha ja schon für gescheitert erklärt. Sie hätten lieber gar kein Abkommen als diesen Minimalkompromiss. Wäre das wirklich besser für den Klimaschutz?
Ja, also wie gesagt, man muss es deutlich sagen, für die Umwelt bringt die Verlängerung des Kyoto-Protokolls wirklich nicht besonders viel. Aber mit dieser Einschätzung dieser Umweltverbände bin ich nicht einverstanden. Ich glaube nicht, dass es besser gewesen wäre, wenn das Kyoto-Protokoll jetzt hier gescheitert wäre, die Verlängerung. Das wäre einem Eklat gleichgekommen und dieser Eklat, der hätte dazu geführt, dass eben dieser andere Klimavertrag für alle dann ab 2015, der dann ab 2020 gegolten hätte, dass dieser Vertrag also unheimlich schwierig dann zu erreichen gewesen wäre, noch viel, viel schwieriger, weil eben dieses Kyoto-Protokoll für die Entwicklungsländer eine unheimliche Symbolkraft hat, weil es halt immer noch das einzige gesetzlich bindende Klimaabkommen ist, das es gibt. Und wenn das jetzt gescheitert wäre, dann hätte das also schwere Auswirkungen gehabt und hätte diesen neuen Vertrag sehr in Frage gestellt.
Von der UNO-Klimakonferenz in Doha, Thomas Häusler. In Belfast und anderen Teilen Nordirlands gab es gestern Nacht wieder heftige Zusammenstöße zwischen Polizisten und pro-britischen Demonstranten. Auslöser war eine Entscheidung des Stadtrats, die britische Flagge, den Union Jack, nur noch an einigen Tagen im Jahr über dem Rathaus der nordirischen Hauptstadt zu hissen. Ich habe unseren Korrespondenten Martin Aliot gefragt, geht es dabei wirklich nur um diese eine Flagge?
Nicht nur, nein, die Flagge steht für die britische Identität der protestantischen Bevölkerungsmehrheit in Nordirland und dass sie eben nicht mehr jeden Tag gehisst wird, wird als Unterspülung dieser britischen Identität verstanden.
Und ist diese Identität tatsächlich bedroht?
Jein, es trifft ganz sicher zu, dass die Republikaner, also die Sinn Féin-Partei, die einst der IRA zugehörte, politisch wesentlich kreativer, flexibler, energischer sind und dass das Pendel der Politik ganz klar zugunsten der Republikaner ausschlägt. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das einzige wirklich ernsthafte Anliegen der Protestanten, nämlich die Zugehörigkeit Nordirlands zum Vereinigten Königreich, ein Sieg für sie auf der ganzen Linie. Niemand stellt mehr ernsthaft die Zugehörigkeit Nordirlands zum Vereinigten Königreich in Frage und eine demokratische Abstimmung über eine Wiedervereinigung hätte nicht die geringste Chance.
Trotzdem sind jetzt die ganze Woche Menschen auf die Straße gegangen. Wie kommt es, dass sich so viele immer noch mobilisieren lassen?
Ich meine, es handelt sich um eine zynische Manipulation dieser Massen von Seiten der beiden etablierten bürgerlichen protestantischen Parteien, die das seit 40 Jahren machen letztlich, dass sie Gift verspritzen, Verbales, bis die Straße reagiert, wie sie es eigentlich beabsichtigt hatten. Und wenn es dann zu Krawallen kommt, dann drehen sie sich leicht angewidert um und sagen, ja, so haben wir das nicht gemeint. Und das ist ein Mechanismus, der seit 40 Jahren spielt. Und es ist bedauerlich, dass das auch in angeblichen Friedenszeiten immer noch möglich ist. Und natürlich kochen auch die Reste der Untergrundverbände der Protestanten, die verzweifelt nach einem Daseinszweck suchen, ihr eigenes Süppchen und manipulieren diese Proteste mit.
Aber der Stadtrat von Belfast hat schon auch Öl ins Feuer gegossen mit seiner Entscheidung, die britische Flagge vom Rathaus runterzunehmen.
Das ist richtig. Gegner der Protestanten stellen sich auf den Standpunkt, dass auch die Symbolik Nordirlands irgendwann einmal die neue Koalition der großen Parteien widerspiegeln sollte und also egalitär sein sollte und dass das nie ein glatter Prozess sein wird. Also kann man es auch jetzt tun. Das Pikante an diesen Krawallen ist, dass die gemäßigte bürgerliche überkonfessionelle Allianzpartei, eine kleine Partei, quasi zwischen die Räder gekommen ist. Sie hatten diesen Kompromiss vorgeschlagen, dass die britische Flagge nur noch an 17 Tagen pro Jahr gehisst wird und nicht mehr jeden Tag. Und sie kommen jetzt unter Beschuss, ihre Büros werden niedergebrannt, weil Nordirland offenbar immer noch keinen Kompromiss akzeptiert. Man muss entweder für die eine oder die andere Seite sein. Und wer diesen Kodex bricht, wie es die Allianzpartei seit 40 Jahren tut, der riskiert sein Leben.
1998 wurde der nordirische Friedensvertrag geschlossen. Seither schien es, als sei Ruhe eingekehrt in Nordirland, mehr oder weniger zumindest. Jetzt kommt es wegen einer Flagge auf einem Rathaus, also letztlich wegen einer Lappalie, wieder zu Zusammenstößen. Heißt das, der Frieden in Nordirland ist nach wie vor brüchig?
Der Frieden vielleicht nicht, wenn man damit meint, ob Bomben explodieren und Leute aufeinander schießen. Aber seit 1998 wird immer klarer, dass die Existenz einer stabilen, widerstandsfähigen Koalitionsregierung aus den ehemaligen Extremen nicht hinreichend ist, um die Versöhnung an die Basis zu tragen. Die nordirische Gesellschaft bleibt gespalten. Katholiken und Protestanten, namentlich in den Unterschichten, haben weniger Kontakt miteinander als einst zu Konfliktzeiten. Und es ist nicht gelungen, diesen Gedanken einer in sich ruhenden Gesellschaft an die Basis zu übersetzen.
Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot. Die Schweiz wehrt sich gegen den automatischen Informationsaustausch bei Bankkontendaten. Ihr Argument: Der automatische Informationsaustausch ist ineffizient und bringt wenig Einnahmen. Stattdessen wirbt der Bundesrat für seine Abgeltungssteuer. Allerdings, er wirbt oft vergeblich. Die Vorschläge der Schweiz stoßen in den meisten Hauptstädten Europas und in Washington auf taube Ohren. Doch jetzt stützt eine Studie des European Policy Forum in London das Schweizer Argument. Priscilla Imboden.
Die Studie des European Policy Forums stützt sich auf eine Umfrage bei EU-Mitgliedsländern. Verschiedene Länder meldeten, dass die Daten oft zu spät geliefert wurden, unklar und deshalb nicht zuzuordnen seien, oft würden sie deshalb gar nicht verwendet. Graham Mather, Präsident des Forums und Co-Autor der Studie, erklärt:
A huge amount of information is passed between countries, perhaps in a year 4 million records.
Ein enormes Volumen an Bankdaten werde zwischen den Ländern ausgetauscht, aber der Großteil davon werde nicht gebraucht, führe also zu keinen Steuereinnahmen. Die EU hat diese Probleme erkannt und will das System technisch verbessern, die Datensätze europaweit harmonisieren. Das brauche aber Zeit, argumentiert Graham Mather. Eine Quellensteuer, wie etwa die Abgeltungssteuer, sei da effizienter.
It just means the cash is deducted and then it's paid to the member state. And at the moment, with member states really desperate to improve their tax receipts, it seems to us that that can be really helpful.
Das Geld werde abgezogen und dem Partnerland überwiesen. Das sei die bessere Lösung in Zeiten, in denen Staaten dringend mehr Steuereinnahmen bräuchten, sagt Graham Mather vom European Policy Forum. Am Beispiel Belgiens zeigt die Studie auf, was passiert, wenn ein Land von der Zinsbesteuerung zum automatischen Informationsaustausch wechselt. Das hat Belgien vor 2 Jahren getan. Seither bekundet etwa Portugal Mühe, gleich viele Steuereinnahmen aus Belgien zu erhalten. Die Studie verweist auch auf die Rede des britischen Finanzministers George Osborne zum Abgeltungssteuerabkommen mit der Schweiz, vor wenigen Tagen vor dem britischen Parlament.
Next year, for the first time in our history, money will be flowing from bank accounts in Switzerland to Britain instead of the other way round.
Because of the treaty we've signed, erstmals fließt Geld aus der Schweiz nach England statt umgekehrt. 5 Milliarden Pfund Steuergeld solle dank dem Abkommen in den nächsten 6 Jahren fließen.
It is the largest tax evasion settlement in British history.
Es sei das größte Abkommen zur Bekämpfung der Steuerflucht der britischen Geschichte, sagte Finanzminister Osborne. Das European Policy Forum in London wird von Wirtschaftskreisen finanziert, unter anderem von der Schweizer Bankiervereinigung, die die Studie in Umlauf gebracht hat. Kein Wunder, denn genau mit diesen Argumenten werben Sie und der Bundesrat für die Abgeltungssteuerabkommen. Doch die wissenschaftliche Schützenhilfe kommt vermutlich zu spät. Das womöglich definitive Nein aus Deutschland ist für die Schweiz ein großer Rückschritt auf dem Weg, möglichst viele Länder Europas für ein Abgeltungssteuerabkommen zu erwärmen.
Morgen wählt Rumänien ein neues Parlament. Aber die Rumäninnen und Rumänen haben Mühe, sich zu entscheiden. Der Wahlkampf brachte kaum Programme, sondern vor allem Schlammschlachten und völlig unrealistische Versprechungen. Um die wahren Probleme Rumäniens drücken sich die Politiker. Aus Bukarest, Mark Lehmann.
In der großen Markthalle im Zentrum der rumänischen Hauptstadt, 400 Stände unter einem Dach, Gemüse- und Früchtehändler, Käse- und Fischverkäufer, dazwischen Lottobuden und kleine Cafés, wo grimmige Männer beim Brettspiel hocken und Landfrauen Süßigkeiten anbieten. Die Rentnerin Melanie kauft einmal die Woche auf dem Markt ein. Sie bevorzuge die Frischprodukte gegenüber der Ware vom Supermarkt. Allerdings ist der Einkauf auf dem Markt nicht billig. Die hohe Inflation treibt die Preise in die Höhe und wegen der Dürre im Sommer fiel die Ernte miserabel aus. Sie gebe eindeutig mehr Geld aus als noch vor kurzem, sagt Melanie. Die bald 80-Jährige muss jeden Loi zweimal umdrehen. Ihre Rente beträgt 900 Lei monatlich, umgerechnet knapp 250 Franken. Heizkosten und Medikamente fressen fast die Hälfte weg. Mit dem Geld könne sie eigentlich nur einen halben Monat auskommen. Würde nicht der Sohn aus dem Ausland noch Geld schicken, käme sie nicht über die Runden, sagt die alte Frau. Dabei hat die linke Regierung die Renten wieder etwas erhöht, nachdem sie letzten Mai an die Macht gekommen war. Dies vor allem, um für die Wahlen bessere Karten bei den Pensionären zu haben, die in Rumänien ein großes Wählersegment ausmachen. Um das nötige Geld dafür aufzubringen, hat die Regierung Knall auf Fall sämtliche Investitionen in die Infrastruktur gestoppt. Lässt sich die Rentnerin Melanie mit solchen Maßnahmen überzeugen? Nein, sagt sie. Sie erwarte von den Politikern weitsichtige Planung, nicht kurzfristige Hauruckübungen.
Dacă sunt foarte bun manager, dacă știu cum să organizeze, dacă știu ce să facă.
Gute Manager sollen das Land führen, Leute, die organisieren und etwas aufbauen könnten und nicht nur unerfüllbare Versprechen machen.
Dacă o să țină de cuvânt, noi asta așteptăm.
Der Wahlkampf in Rumänien lebt von hanebüchenen Versprechungen. Besonders dreist tritt Dan Diaconescu auf, ein populärer Fernsehmoderator, der seine eigene Partei gegründet hat und gemäß Umfragen auf Anhieb 15% Wähleranteil erreichen könnte. Diaconescu verspricht das Blaue vom Himmel, zum Beispiel Geldgeschenke für jedermann oder, wie hier in seiner TV-Show, Wohnungen praktisch zum Nulltarif.
Timp de 30 de ani, asta este situația, dar s-ar putea
Diaconescu will hunderttausende Wohnungen bauen lassen, die er für einen minimalen Zins von vielleicht 20, 30 Franken vermieten würde. Und nach 30 Jahren, so verspricht der Volkstribun, gingen die Wohnungen automatisch in den Besitz der Mieter über. Viele Verzweifelte glauben ihm oder wollen ihm glauben. Diaconescu, der sich im weißen Rolls-Royce herumkutschieren lässt, wird in der Unterschicht wie ein Messias gefeiert. Ein populäres Volkslied wurde als Lobeshymne auf ihn umgeschrieben. Dass sich die Leute mit solchen Botschaften verführen lassen, ist für Valentin Miron unverständlich. Miron steht auf der Seite der Gewinner. Er ist mit einer Beratungsfirma reich geworden, unterstützt junge Start-up-Unternehmen, investiert. In der rumänischen Politik gehe es immer nur darum, Geld zu verteilen. Für Renten, soziale Zuwendungen, Beamtenlöhne.
A huge portion of the domestic gross product is going to be spent for pensions, retirement funds and wages for the people working in the state.
Aber nie werde aufgezeigt, wie die Wirtschaftsstrukturen verbessert werden könnten, um den Arbeitsmarkt zu stärken, Geschäftsideen zu fördern oder die Steuerlast zu senken.
None of them tried to enhance the environment in order to nurture business ideas, to nurture entrepreneurs. None of them tried to decrease the fiscal burden.
Denn nur die Schaffung von Arbeitsplätzen, erklärt Miron, sei wahre Sozialhilfe. Der Unternehmer im klassischen Business-Look mit perfekt gekämmten Haaren und glatter Rasur bezeichnet alle Politiker und Parteien in Rumänien als staatsgläubig. Im wirtschaftlichen Sinn liberal sei niemand, auch die Rechtsparteien nicht.
They are not liberal in sense of economic. No.
Der 45-Jährige hat kurzfristig wenig Hoffnung auf Besserung. Aber auf längere Sicht sieht er durchaus Vorteile für Rumänien. Das Land sei ja immer noch im Aufbau, habe großes Potenzial.
I think we have quite a good future on a long run. We have a certain potential in terms of.
Wenn die alte Garde, der Verhinderer, der einst abtritt und von willigen und enthusiastischen Leuten abgelöst wird, sagt der Unternehmer, sieht er blühende Landschaften in Rumänien.
Das war Marc Lehmann aus Rumänien und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi für die Nachrichten, Georg Aufdermauer, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.